kann man eine gute Mutter oder ein guter Vater sein, wenn man gleichzeitig konsumiert, viel trinkt, Drogen nimmt, Party macht? Darüber spreche ich heute mit Christina Boganski. Auch Comedian, gute Freundin, war bei mir zu Besuch und wir haben eine Stunde ein super offenes Gespräch geführt. Christina ist mittlerweile seit fast 10 Jahren nüchtern und wir sprechen über ihre alte Zeit, als ihr Sohn zum Beispiel 6 Jahre alt war und sie nach einer durchzechten Nacht irgendwie noch völlig high auf MDMA mit ihm im Cirque du Soleil war. Wir reden darüber, warum Christina eigentlich die Person ist, die sich am meisten in meinem Leben bei mir entschuldigt hat, ja, was dafür der Grund ist. Christina hatte früher den Spitznamen Maschine, als sie noch gefeiert hat. Was es damit auf sich hat, werden wir auch erfahren. Christina hat jetzt gerade erst mit 41 ihre ADHS-Diagnose bekommen, warum das für sie wichtig ist und was das mit ihr verändert hat. Es ist wirklich ein sehr tiefgründiges Gespräch geworden. Gleich geht's damit los. Am 15. November bringe ich mein Special raus, eine halbe Stunde Stand-Up-Comedy von mir, was ich in den letzten 2 Jahren erarbeitet habe. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr mir auf YouTube jetzt schon mal folgt. Am 15. November kommt das wahrscheinlich raus. Notiert euch das. Und ansonsten viel Spaß mit der Folge mit Christina Boganski. Wir hören uns nächste Woche. Herzlich willkommen, Christina Boganski.
Hallo.
Ich glaube, wir haben so viele Gemeinsamkeiten in der Comedy-Szene wie sonst niemand.
Sonst niemand. Und dafür verstehen wir uns relativ wenig. Nein, alles gut.
Es ist sehr ambivalent, liegt vielleicht auch daran, weil wir so ähnlich sind.
Ja, wahrscheinlich.
Es ist ein bisschen wie eine toxische Beziehung ohne Sex. Ja. Okay, jetzt habe ich das awkward gemacht. Was haben wir gemeinsam? Wir sind beide im gleichen Jahr geboren.
Aha, 82 bist du?
82 bin ich, ja. Krass. Obwohl du natürlich schon bedeutend älter bist als ich.
Bedeutend älter auch aussehe.
Das ist wahr. Obwohl ich ja letztens, ich habe ja dieses Bild gepostet von mir vor 6 Jahren.
Ja, mit dem Bart.
Mit dem Bart. Das sieht, mein Bart ohne graue Haare, ich sehe immer ein bisschen aus wie Harald Klöckler, als ob ich es gefärbt hätte. Ich glaube, es ist sehr furchtbar aus, glaube ich, wenn ich den färben würde.
Oh mein Gott, das wäre so schlimm.
Das wäre richtig cringe, ne? Obwohl ich mir ein bisschen Sorgen mache, ich finde es super so, wie es jetzt ist.
Ja.
Ich würde aber gerne die Farbe oben behalten, wenn das irgendwie grau wird.
Ja, im Moment ist es ja so grau meliert, ne? Es ist doch eigentlich voll, hast du da irgendwie so was drin, dass das so steht, wie es steht?
Ach so, ja. Ja, ich habe hier so Paste drin.
Ach so, krass, die Paste, Alter.
Die steht nicht von alleine. In meinem Alter steht nichts mehr von alleine.
Okay, awkward.
Awkward. Was haben wir noch gemeinsam? Wir haben beide Kinder.
Wir haben beide Kinder. Also genau, ich habe nur eins, aber wir haben beide Kinder, die nicht aussehen wie wir.
Mit Migrationshintergrund. Wir haben Kinder mit Migrationshintergrund.
Ist das so?
Meine Ex-Frau kommt aus Australien und ist, ja, von daher.
Ja, stimmt, mein Ex-Mann und der Vater meines Kindes kommt aus Malaysia, also.
Genau.
Dann ist das Migrationshintergrund, sagt man das
wir haben,
so?
Wir haben
noch, ja.
Was ist der politisch korrekte Ausdruck? Mischlinge.
Ausländer.
Mischlinge.
Oh Gott, Ausländer hat sie gesagt.
Und wir sind beide nüchtern. Wir sind beide Ex-Druffis.
Wir sind Ex-Druffis, ich aber dafür schon deutlich länger.
Deutlich länger. Wir müssen, ich bin auch mittlerweile an dem Punkt, dass ich es nicht mehr auswendig weiß.
Ja, ich habe so eine App.
Ich habe auch diese auch I am sober.
I am sober.
I am sober.
I'm sober. And ich habe da letztens wieder reingeguckt und habe sogar das genaue Datum ausfindig gemacht, der 12.9.
Das ist mein Geburtstag.
Nee.
Das ist mein Geburtstag.
Nee.
Du hast so an meinem Geburtstag aufgehört zu ballern.
Zu ballern, ja. 12.9.2014.
2014, das heißt nächstes Jahr großes 10-Jähriges.
10-Jähriges und da wird dann geballert.
Es gibt ja wirklich Geschichten von Leuten, die 10, 15 Jahre nüchtern sind. Ich glaube, Ben Affleck hat das auch mal erzählt.
Ben Affleck
mit Jennifer Aniston. Und die dann wieder auf die dumme Idee kommen, ach komm, hier mal ein Gläschen Wein oder sowas. Und dann geht's wieder los.
Ja, voll krass. Ich hatte auch tatsächlich so einen Typen irgendwann mal letztes Jahr oder so zufällig auf so einer schmuddeligen Dating-App kennengelernt. Und da haben wir uns öfter mal getroffen. I miss you, Daddy. Nein, kleiner Scherz. Auf jeden Fall war der auch 10 Jahre clean und alles drum und dran. Und dann hat er nämlich auch nach 10 Jahren.
Dann hast du ihm was gekauft. Und dann
damit er es erträgt mit mir. Dann hat er wirklich auch angefangen, glaube ich, mit Alkohol, wieder so mal ein bisschen was zu trinken und so. Mm. Und ich glaube, dann irgendwann auch, dann habe ich mich auch nicht mehr mit dem getroffen, weil ich halt wusste, okay, der Typ ist halt wieder komplett drauf.
Ich glaube, das hast du mir damals auch erzählt.
Stimmt.
Dass du dann auch was gefunden hattest.
Ja, genau.
Ne? Und das hat dich halt auch getriggert.
Das hat mich
halt
derbe getriggert, weil ich komme da in das Bad rein und das war dann so, ich so, hä, was ist denn hier los? Weil ich ja gar nicht, weil für mich, ich dachte ja, es ist ein Safe Space. Ich wusste, dass, okay, Alkohol, das kann ich verkraften, wenn jemand.
Sehen wir ja auch jeden Abend.
Genau.
Wir sind übrigens beide auch Comedians, habe ich noch nicht gesagt.
Ja, genau.
Aber genau.
So, und dann hat er halt da irgendwie konsumiert und er war auch drauf.
Was wir als Ex-Profis, ja, aber schon, stimmt, manchmal merkt man es nicht, aber irgendwie.
Ich habe es dann, er hat es mir dann halt, ich wusste nicht, als ich hingefahren bin und dann hat er es mir währenddessen erzählt und dann habe ich aber nicht geschafft zu gehen. Und da habe ich schon gedacht, oh fuck, das ist einfach
so. Ist ja auch schwierig, seine Grenze zu ziehen dann.
Ja.
Aber mir geht das genauso. Alkohol kann ich sehen, also auch um mich haben. Aber wenn ich Kokain sehe oder andere Substanzen, dann, das fällt mir schwer. Also auch visuell triggert mich das viel mehr.
Wie du fast gar nicht aussprechen konntest. Oh Mann, sweet.
Das ist,
leid.
Es wird,
ey,
ja.
Ich war so, ey, ich habe gestern so eine schöne Erfahrung gemacht mit einer Person, mit der ich mich getroffen habe, die zum allerersten Mal, also normalerweise, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wenn du Leuten sagst, du trinkst keinen Alkohol und du machst keine, nimmst keine Drogen mehr und so weiter und so fort, sind alle immer erstmal so, wieso das? Weißt du, so ist niemand.
Buh,
ja,
langweilig.
Genau, so, buh, langweilig. Buh, oh,
bist du
langweilig.
Schwanger? Ich dachte, ja, du bist ein Wechseljahr, ne?
Genau, warum bist du so fett? Und da, gestern habe ich das jemandem erzählt und meinte so, ja, ich hatte auch wirklich eine wilde Phase, ich habe viel Alkohol und Drogen genommen und ich mache das jetzt nicht mehr. Und dann hat sie mich so angeguckt und war so, ich konnte den Blick gar nicht richtig, aber sie hat so traurig mich angeguckt. Sie hat mich traurig angeguckt. Und dann war ich zum ersten Mal so, ich gesagt habe, ich so, guckst du so traurig? Und sie so, naja, du hattest bestimmt voll viel Schmerz in der Zeit. Und dann dachte ich, das ist die Reaktion, das ist eine angemessene Reaktion darauf, dass wenn jemand dir sagt, yo, ich trinke seit 9 Jahren kein Alkohol mehr und nehme keine Drogen mehr, zu sagen, wow, erstmal Respekt und zweitens, du hattest, wenn es, das war bestimmt eine harte Zeit, die du hattest.
Hat sie das, hat sie selber Erfahrungen, hat sie selber konsumiert, also kennt sie das?
Nee, sie ist, also so, ist mega jung noch und so, steht jetzt auch auf ihr.
Aber ist doch, aber mir geht das auch so, aber weil ich mich auch auskenne, wenn ich Leute sehe in der Sucht oder wenn ich Leute höre, die versuchen nüchtern zu werden und dann Rückfälle haben, das tut mir leid, aber natürlich, weil ich es kenne und nachempfinden kann.
Mir tut das auch voll leid und ich habe auch, also ich weiß nicht, ob du das auch hattest, aber dass du so in diese Selbsthilfegruppen gegangen bist, hatten wir darüber schon mal geredet, diese NA und AA.
Ich war nie in einer Selbsthilfegruppe, aber kannst du gerne auch mal erzählen. Vielleicht erstmal zum Anfang, was waren denn deine Substanzen?
Also, okay.
Was waren also zwei ADHS.
Ja, genau. Okay.
Das Gespräch ist so.
Durcheinander, nee, eigentlich so.
Nö, es hat einen roten
gut,
Faden.
Wie du, ist doch krass, wie du gerade versuchst, Struktur zu.
Ja, danke.
Ich mag deine Kissen. Okay.
Die sind samtig. Was waren deine Substanzen?
Ja, meine Substanzen waren gerne Kokain. Necke Kokain. Kokain.
Dann immer Kokain.
Kokain. Und dann gerne auch MDMA. Und Marihuana.
Zum Runterkommen.
Zum Runterkommen.
Alkohol?
Alkohol. Also ich war auf jeden Fall immer multitoxisch unterwegs, ne?
Ehrlicherweise, wenn man sich ein bisschen auskennt in der Berliner Feierszene, sind alle multitoxisch unterwegs.
Genau. Und das waren meine
Lieblings- Keta, du hast zu früh aufgehört, ne? Die Keta-Phase hat später erst angefangen.
Die Keta-Phase,
ne?
War auch schon da, aber ich habe das.
Das wurde dann noch größer.
Es wurde noch größer. Ja. Ich habe das auch mal gemacht. Ich habe einmal oder zweimal Ketamin genommen. Dreimal zeigen, zweimal sagen.
Zweimal Ketamin genommen.
Pilze habe ich auch ganz gerne mal genommen. Genau, aber mit Ketamin irgendwie, das hat mich irgendwie nicht ganz abgeholt, da wo ich war.
Es kann auch ziemlich strange werden. Ketamin ist richtig strange. Aber Kokain ist halt, da weiß man, was man, also man weiß nicht immer, was man kriegt, aber das ist halt so gute Laune, nach vorne Gas geben.
Ey, ich hatte das immer, dass wenn ich Kokain genommen habe, dass ich krass klar scharf gesehen habe, dass meine Sinne so heftig verstärkt, also so funktioniert sowieso schon alles ganz krass. Aber auf Kokain war immer so, boah, krass, wie heftig ich sehe.
Ja, das kommt halt, weil das ADHS dann irgendwie, also weil deine Gedanken halt irgendwie klarer geregelt sind.
Ja, wahrscheinlich ist es das, dass ich ja immer schon, ich habe ja immer schon ADHS, ich habe mich ja jetzt erst diagnostizieren lassen mit 41 Jahren.
Hast du ein ADHS-Zeugnis gekriegt?
Ich habe ein ADHS-Zeugnis bekommen, ich habe ADHS und noch was anderes.
Scheidenpilz.
Scheidenpilz, ich habe noch eine andere Diagnose bekommen.
Naja, wenn du es erzählen willst, dann kannst du es natürlich erzählen, aber wenn du es nicht selber sagst, dann wirst du das natürlich nicht. Ich habe ja immer so ein bisschen
mit meinen Impulsen Schwierigkeiten.
ADHS, ich habe das, was ich sehr spannend fand, ein gutes Bild, warum man mit Aufputschmitteln ruhiger wird. Du kannst dir das so vorstellen wie eine Kreuzung und alle Ampeln sind ausgefallen und der Verkehr geht einfach so kreuz und quer. Und mit Amphetamin oder Kokain schaltest du halt die Ampeln wieder an. Und auf einmal sind die Gedanken klar und dieses Chaos hört auf. Und deswegen wird man eigentlich ruhiger. Andere Leute werden ja so aufgeputscht von Kokain. Und wenn du halt ADHS hast, bist du ruhiger, weil deine Gedanken ein bisschen besser geordnet sind.
Ja, es war schon immer auch so. Ja. Ja, es war schon immer dann auch so, dass ich das irgendwie alles …
Konntest du auch ganz gut schlafen damit?
Ja, es kam ein bisschen drauf an, wie viel
genau. Ab irgendeinem Punkt geht es gar nicht mehr.
Wie viel ich genommen habe, wie viel Wodka Red Bull ich dann noch getrunken hatte und so.
Wodka Red Bull hat ja eine ähnliche Wirkung wie Kokain, ne? Ja, ist so ein bisschen das Koks des kleinen Mannes, oder? Body Bull?
Ja, das habe ich früher echt viel getrunken.
Mm, I love it. Wann hast du denn überhaupt angefangen? Wann bist du, ich bin ja sehr spät, ich bin mit 33 habe ich erst angefangen, Drogen zu konsumieren. Da warst du schon fertig, ne? Das ist so
lustig, mit 33 habe ich aufgehört.
Ja.
Mit 33 habe ich aufgehört. Nee, also ich habe super früh angefangen mit, tatsächlich schon mit 14, also mit 14 glaube ich Alkohol, 14 Alkohol, 15, dann 15, 16 kam dann auch Gras dazu, also auch mit Rauchen habe ich schon so früh angefangen, also eigentlich total mega sad eigentlich, aber irgendwie auch.
Aber das sind so die Geschichten, die man immer hört, ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich,
nee,
leider.
Nee, trotzdem sad.
Ja.
Trotzdem sad, wenn ich so auf diese Person, wenn ich jetzt so auf die zurückgucke mit so einem sanftmütigen Mutterauge, weil ich bin ja selber auch Mutter. Also es ist auch jetzt no offense, es hat nichts mit meiner eigenen Mutter und so weiter und so tun, bla bla bla, sondern eher so, dass ich versuche auch mit diesem Aspekt von mir so Frieden zu schließen und dass ich einfach gerade so sanftmütig auf diesen Aspekt gucke und mir wirklich denke, oh Mann, du armes kleines Mäuschen.
Du armes kleines, was hätte das Leben bereitgehalten, wenn man irgendwie es geschafft hätte, nüchtern zu sein die ganze Zeit?
Ja, das wiederum finde ich auch mega creepy. Gar noch nie was genommen zu haben, finde ich auch weird.
Es war letztens im Comedy Flash, war einer auf der Couch, der meinte, also 57, der hat noch nie irgendwas probiert, hat einmal in der Jugend probiert und sonst
richtiger
nie.
Richtiger Creep.
Ist weird, ne? Das ist auch lustig, wenn man nüchtern wird, also wenn man Drogen genommen hat und geballert hat und gesoffen hat und nüchtern wird, dann applaudieren die Leute immer. Aber wenn man sagt so, ja, nee, ich hab's noch nie gemacht, so weird, creep. Also
ja, genau.
Man muss erst Scheiße bauen und dann aufhören, diese Scheiße zu bauen und dann kriegt man Applaus.
Ja, ich habe ja immer, das ist ja ähnlich auf der Bühne, du behandelst das Thema ja viel proaktiver, du sprichst da ja viel, viel mehr darüber. Ich bin ja so, ich rede da ja fast kaum auf der Bühne, weil ich immer so denke, ich bin noch nicht an dem Punkt, dass die Gags und die Pointen und alles, was ich dazu habe, dass das so gut ist, dass ich die Leute nicht, dass ich nicht so preaching irgendwie daherkomme.
Das ich weiß, was du meinst,
ich voll und das bewundere ich total bei dir, weil ich so finde, ja, du ziehst das halt dann total durch und du ballerst den Leuten das ja dann auch so vor die Nase im Sinne von so jetzt hier, nimm das. Und ich bin da halt super vorsichtig, weil das halt auch so eigentlich voll, da ist es ja ein krass intimer Bereich von mir und ich schäme mich auch und vielleicht auch immer noch in der Kombination mit, ich rede darüber, dass ich Mutter bin. Und dann eigentlich auch nochmal darüber zu reden, dass ich auch konsumiert habe, als ich schon Mutter war. Ja. Ne, so, dass ich immer so denke, ich schäme mich eigentlich auch. Und eigentlich bin ich auch noch Sozialpädagogin, was das Ganze noch, weißt du, so, ja. Würde ich da immer so ein bisschen, dass ich da nicht so drüber rede.
Ich verstehe das, das ist schon ein sehr persönliches Thema. Für mich ist das, glaube ich, auch so ein bisschen eine Befreiung, also ehrlich zu sein, weil Sucht hat ja so viel mit Lügen und Scham und Verstecken zu tun und jetzt einfach dazu zu stehen, irgendwie, das war irgendwie Teil meines Prozesses. Ich merke aber auch, dass das Thema weniger bei mir wird. Mhm. Anfangs, wenn man nüchtern wird, redet man ja sehr viel darüber, also habe ich zumindest, mit anderen Leuten und deswegen war das irgendwie auch präsenter. Jetzt, das gerät ja immer mehr in den Hintergrund. Das ist ja einfach so, ach ja, ich trinke ja gar nichts. Das ist jetzt, am Anfang ist das ja ein Riesenthema. Einfach so, okay, ich bin eine nüchterne Person, das ist Teil meiner Identität und jetzt bin ich einfach nüchtern.
Ich bin einfach nüchtern.
Und deswegen glaube ich, wird das bei mir in meiner Comedy zukünftig auch jetzt eine geringere Rolle erstmal spielen. Und man hat ja immer so Themen.
Ja, wahrscheinlich wird das bei mir irgendwann jetzt wieder zunehmen.
Zum 10-Jährigen vielleicht.
Zum 10-Jährigen, ja.
Wie alt war denn, also dein Sohn ist 16?
Der ist 16, genau. Der ist 2007 geboren. Und natürlich habe ich Schwangerschaft und die ersten Jahre auch nicht, ne, ich habe immer super gerne gefeiert, so. Mhm. Immer gerne Party machen und tanzen und so. Aber als ich dann natürlich so früh Mutter geworden bin, dann war das ja klar. Also ich glaube, das erste Jahr, ich glaube, ich habe wirklich ein ganzes Jahr auch gar nichts, ne, nach seiner, ich war ja schwanger und dann ist er geboren und dann habe ich, glaube ich, auch erst nach einem Jahr wieder so langsam angefangen, auch als ich wieder angefangen habe zu studieren und so. Ich habe ja studiert noch, habe dann Pause gemacht, um dann weiter zu studieren.
Und du hast ja auch vor allem im Party-Kontext konsumiert. Du warst jetzt ja nicht jemand, der unter der Woche zu Hause, wenn das Kind zu Hause war.
Nee. Also so krass war das zum Glück nicht bei mir. Es war wirklich immer nur in dem Rahmen von Party machen und
aber dass du trotzdem erkennst, dich als süchtig anerkennst, ist ja schwer, weil viele Leute das ja irgendwie ja verneinen oder sogar irgendwie sagen, ja, ich mache das ab und zu beim Feiern. Ich bin ja kein Druffi, ich bin ja nicht süchtig, ich bin kein Junkie. Ich mache das ja nur ab und zu. Ist ja ganz schwer zu erkennen. Ja,
das war auf jeden Fall auch eine lange Reise, das anzuerkennen, ne? Dass ich da auf jeden Fall eine Thematik irgendwie so habe, weil ich habe, als die Beziehung zu dem Vater meines Kindes zu Ende gegangen ist, habe ich auch eine Therapie angefangen, weil das war auch keine schöne Beziehung. Da sind super viele Sachen vorgefallen, wo ich so im Nachhinein irgendwie wusste, okay, ich brauche auf jeden Fall Hilfe, um das aufzuarbeiten. Und innerhalb dieser Therapie ist das dann auch zum ersten Mal überhaupt so Thema geworden. Ne?
Ich habe ein Problem. Ja.
Naja, dass meine Therapeutin irgendwie auch immer mal wieder gecheckt hat, so, wie warten Sie mal kurz, wie viel trinken Sie? Okay, was, Sie haben Drogen genommen? Und also so, dass ich immer so, wieso, was denn?
Vor allem, wenn man in Berlin unterwegs ist, was ja wirklich…
Nee, das war damals auch in Hamburg.
Ja, aber in der Clubszene ja. 90-95% der Leute, also zumindest in Berlin, wie es in Hamburg ist.
Genau, aber in Hamburg war das da, glaube ich, auch noch nicht so krass. Aber ich war schon, durch meine Therapeutin bin ich da auf jeden Fall, hat sie mich so ein bisschen so dahingestupst. Liebevoll dahingestupst, dass ich vielleicht eine Suchtthematik habe. Und dann haben wir auch so ein bisschen über meine Familie gesprochen. Auch zu erkennen, okay, mein Vater, also der lebt inzwischen nicht mehr, dass mein Vater Alkoholiker und dass diese ganze Suchtthematik bei uns in der Familie halt super fest verankert ist, das konnte ich erstmal alles gar nicht so richtig wahrnehmen. Aber in dieser Therapie, wie gesagt, habe ich das wahrgenommen und da auch, glaube ich, dann irgendwann mal so ganz exzessiv was genommen und auch so richtig so eine Überdosis mit MDMA gehabt, wo mein ganzes System dann total gecrashed ist, wo ich wirklich auch meinen Sohn der war dann auch eine Woche bei meiner Mutter. Ich konnte mich nicht um den kümmern.
Man erhitzt dann so, oder? Wenn man zu viel MDMA nimmt.
Ja, das war halt währenddessen, aber so danach ging es mir halt eine Woche, also mir ging es halt so schlecht, ich konnte nicht mehr aufhören zu heulen. Und
die Serotoninspeicher komplett leer einfach.
Es war so krass und ich wusste, ich war halt irgendwann so, ja okay, ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Ich konnte nicht mehr sagen, ich weiß nicht, woran, ich weiß ich auch nicht, was mit mir los ist, sondern zu verstehen, okay, krass. Und damals war mein Sohn, er ist halt in die erste Klasse gekommen und ich habe letztens ein Zeugnis von ihm gefunden, aus der ersten Klasse, und da habe ich so gesehen, dass der halt, ja, wie oft er eigentlich gefehlt hat in der Schule, was wiederum darauf zurückzuführen war, ist, dass ich es nicht geschafft habe, ihn in die Schule zu bringen.
Oh.
Oha, genau. Oha. Weil ich halt nicht wegen der, also ich war einfach komplett überfordert, also die Beziehung ist zu Ende gegangen, dann war ich, dann musste ich das aufarbeiten, irgendwie super krass traumatisiert gewesen davon, plus ADHS, plus Überforderung, plus immer wieder Drogenkonsum, plus auf einmal alleine mit einem Vierjährigen da zu stehen. Genau. Deswegen, es war wirklich bei mir, also ich kann es nur sagen, das ist das Allerbeste, was mir passiert ist, dass das passiert ist. Diese schlimmen Sachen, dass sie mir passiert sind, dass ich dann die Kurve bekommen habe, dass ich dann auch in so eine Klinik gegangen bin, wo ich…
Hast du da eine Entgiftung gemacht? Oder?
Ja, die Entgiftung… Jetzt keine körperliche, dadurch, dass ich ja nicht regelmäßig und so konsumiert habe, sondern immer nur mit Party in Verbindung, war das gar nicht so körperlich nötig. Das ist eher so eine psychische Geschichte gewesen, auch mit dem Alkohol und so. Ich habe nie zum Beispiel alleine zu Hause Alkohol getrunken.
Echt nicht?
Nee.
Ich schon. Ich schon, also es hat dann irgendwann angefangen.
Ja, früher habe ich, genau, also ich habe das nie so richtig so, oh ja, jetzt sitze ich mal zu Hause und trinke mal gemütlich was, sondern bei mir war halt immer dieses Bedürfnis nach, ich will halt berauscht sein, ich will halt richtig…
Abschalten von den ganzen Problemen, ne? Ich meine, was letztendlich Party und Konsum ja ist, ich habe jetzt mal die zwei Tage und jetzt dieses ganze normale Leben ist jetzt mal auf Stopp, also die Beziehung, die Verpflichtung mit dem Kind, die Sorgen, finanzielle Sachen, da kann ich jetzt eh nichts machen, ich bin jetzt drauf. Und genau, es ging für mich gar nicht oder für die meisten Leute ja gar nicht so sehr um das Feiern an sich, sondern einfach so, jetzt bin ich mal kurz in einem anderen Universum und habe damit jetzt nichts zu tun. Und klar, wenn man dann zurückkommt aus diesem Universum, sind die Probleme noch größer.
Mies, ja.
Mies, aber ich mit den Fehlstunden, ich habe gerade in letzter Zeit auch häufiger schlechtes Gewissen, wenn ich mich daran erinnere, wie ich genau auch Dinge mit den Kindern nicht geschafft habe oder morgens dann noch so nur 5 Minuten aufgestanden bin, denen kein Frühstück gemacht habe, denen 5 Euro in die Hand gedrückt habe und gesagt habe, kauft euch irgendwie ein Brötchen bei Edeka und geht, auch wenn es geregnet hat oder so. Und ich, weil ich einfach nicht konnte, weil ich irgendwie eine Stunde geschlafen hatte oder noch verkatert war vom Wochenende und häufig einfach auch nicht wirklich da war. Und ich kann jetzt Situationen mit den Kindern viel mehr genießen, weil ich vorher einfach auch, weil dieses Denken an Party und Sucht und ich kriege jetzt einfach nur den Tag rum, um dann abends zu konsumieren, wenn ich die Kinder abgegeben habe.
Ja.
Das hat halt eigentlich mein Leben bestimmt, ja.
Ja, also bei mir war es, ich weiß, ich habe da eine Fliege. Ich verrotte innerlich.
Du verwehst schon.
Ich verwese schon.
Das sind die ersten,
Anzeichen. Nee, ich habe
mal ganz, das sind meine Fruchtfliegen, sorry.
Oh ja, deine Fruchtfliegen. Eine Situation, das weiß ich noch, dass ich an einem Wochenende irgendwie derbe feiern war und so auf Pille und dies, das und dann ein paar Stunden geschlafen habe und dann hatte ich Karten für den Cirque du Soleil für mich und meinen Sohn und dann habe ich es natürlich geschafft. Ich bin dann mit meinem Sohn dahin und saß da völlig zerballert in diesem Zirkus mit diesen ganzen Lichtern. Das weiß ich doch im Nachhinein. Also ja, krass. Ich war trotzdem immer für ihn da und habe mit ihm Sachen gemacht und so. Ich weiß, dass er sein Vater, also ich glaube, sein Vater, als wir noch zusammen gewohnt haben, der war öfter, lag der irgendwie im Sauer und hat sich nicht um den gekümmert.
Das
Arschloch.
Habt ihr noch Kontakt?
Nein. Arschloch.
Nee, dann Grüße gehen raus.
Grüße gehen nicht raus. Nee, der hat mich blockiert. Und hat irgendwie auch kein Interesse, mit mir Kontakt zu haben. Das finde ich sehr schade, aber okay.
Das ist in der Tat sehr schade, weil die, genau, die Person, mit der man irgendwie die meisten Connection hat bis ans Lebensende, von der man sich ja nicht, eigentlich nicht trennen kann, sind die, genau, mit der Person, mit der man zusammen ein Kind hat. Habe ich zumindest weiterhin. Mittlerweile auch ganz gut, die Beziehung.
Das
ist aber
gut.
Auch durch eine roughe Zeit gegangen.
Ja, also bei uns ist auch, ich meine, es ist jetzt auch nicht auf einmal so gewesen, dass wir keinen Kontakt mehr haben, aber gewisse Bereiche waren irgendwie immer noch nicht so richtig aufgearbeitet von meiner Seite aus, die auch ihn angingen. Und sobald das mal irgendwann so Thema war, war der immer so direkt, nee. Mhm. Also eigentlich genau auch so, warum die Beziehung nicht funktioniert hat, weil da immer so Bereiche nicht passiert sind oder also das wurde dann so ausgeklammert und ich muss halt jetzt damit leben. Ich finde es halt gut, mein Sohn hat Kontakt mit seinem Vater.
Ah, die haben Kontakt.
Die haben Kontakt und das ist ja auch losgelöst von dem, was zwischen ihm und mir war.
Das ist gut, dass er jetzt ist natürlich in einem Alter, wo die direkt kommunizieren können.
Genau, das machen die auch schon seit Jahren.
Ja.
Das habe ich auch irgendwann so. Irgendwann, das war auch so, ich musste das auch realisieren, dass ich auch als getrennte Mutter von dem Vater meines Kindes, meines Sohnes, nicht dafür verantwortlich bin, wie die Beziehung zwischen den beiden ist. Das kann nicht auch noch meine Verantwortung sein.
Man versucht es immer, aber natürlich macht man die andere Person nicht schlecht oder versucht, das
genau,
zu schützen.
Das habe ich auch nie gemacht, immer so Loyalität
ja,
dem gegenüber bewahrt und so. Aber jetzt denke ich auch, komm, er ist jetzt auch alt genug, dass ich auch mal sagen kann, ja, nee, ist auch scheiße gelaufen. Und das lag nicht nur an mir.
Natürlich nicht. Wir versuchen alle unser Bestes. Es ist ja auch nicht leicht. Aber du hast ja eben erzählt, du hast mir eben schon erzählt, im Vorgespräch, klingt so förmlich, wir haben 5 Minuten in der Küche geredet, dass, wie ist es jetzt mit deinem Sohn? Der ist 16, ist ja eigentlich das klassische Thema Alter, schon früher eigentlich in Berlin, wo Leute anfangen zu trinken oder Kontakt zu haben zu Substanzen. Ist das ja bei dem ein Thema?
Nee, tatsächlich ist das bei ihm ist es kein Thema. Also auch so kein Thema, dass, ja, manche sagen dann so, ja, das macht er bestimmt heimlich, denke ich so, nee, das, nee.
Hast du ja ein Gefühl dafür.
Ja, genau, das macht er auf jeden Fall nicht. Wenn er macht, dann reden wir darüber und er hat einfach nicht das Bedürfnis. Also ich sehe halt, wie der mit dem Angebot umgeht, dass ihm Alkohol angeboten wird, wenn wir mal irgendwie eine Familienfeier oder sowas haben, dass er dann das auch, ja, dann trinkt er halt ein Getränk und dann ist es auch gut oder so. Aber dass das, also dadurch, dass bei uns halt nie Alkohol zu Hause ist, ich habe ja nie was da.
Also du warst ja, als du nüchtern geworden bist, war er 5, 6, 6, ne?
6,
genau. 6 Jahre alt. Das ist dann schon eine sehr lange Zeit, wo einfach kein Alkohol stattgefunden hat. Ja. Und ich glaube, das ist ein großer Punkt, wo ich auch früher unachtsam war und die ganze Gesellschaft ja unachtsam ist. Also auf jedem Kindergeburtstag, auf jedem Weihnachtsfest, es wird mit den Kindern angestoßen. Diese ganzen Rituale, die um Alkohol, immer wenn ein besonderer Anlass ist, gibt es Alkohol und Alkohol ist was Besonderes. Und das hat mein Kind auch letztens zu mir gesagt, weil die Mutter trinkt jetzt nicht, also meine Ex-Frau, aber die trinkt ab und zu mal Champagner zu besonderen Anlässen, die trinkt das gerne. Und dann meinte mein Kind auch letztens zu mir so, nee, ich werde nicht trinken, aber doch, so Champagner habe ich ab und zu mal Lust drauf. Also so, wie sie das übernimmt, ja, gucken, was dann daraus wird. Aber ich glaube, dass wir Kindern schon ganz schön viel dadurch mitgeben. Und vielleicht wurde dein Sohn dadurch…
Champagner und Kokain ist eine gute Mischung.
Champagner treibt so richtig nach vorne.
Champagner ist… Ja, schon geil.
Wie warst du eigentlich? Ich hätte, glaube ich, ein bisschen Angst vor dir gehabt. Ich habe ja so schon Angst vor dir. Aber auch beim Feiern, du warst schon ziemlich…
Ja, ich war schon sehr wild.
Du warst schon out there, ne?
Mein Spitzname war wirklich auch Maschine. Also ich habe wirklich Leute Maschine genannt, weil ich einfach wie so eine Maschine, keine Ahnung… Also diese Energie, die ich so… Jetzt merkt man das vielleicht nicht so, während ich hier auf dem Sofa sitze, aber ich habe ja schon auch eine krasse…
Ja.
Ich weiß nicht, was es ist. Was ist das? Präsenz, Energie?
Ja, schon nach, diese Maschine beschreibt es ganz gut. So ein Antrieb nach vorne. Ja,
so ein Antrieb nach vorne. So hallo.
Und das wird natürlich potenziert, ne?
Ja, voll.
Durch Drogen. Sorry. Also du warst jetzt nicht die melancholische auf den Drogen oder die dann depri geworden ist.
Nee, eher schon, also schon auch wild.
Ja.
Also ich bin halt also auch schon sehr wild gewesen.
Eine wilde Maus gewesen.
Das ist eine richtige wilde Maus. Eine richtig wilde Maus. Aber irgendwie, ja, manchmal ist es natürlich auch gekippt. Also geprügelt habe ich mich, kann ich mich nicht mehr erinnern, aber
Wenn ich mich nicht erinnern kann, aber dann hat das nicht stattgefunden. Aber dass
es auf jeden Fall immer schon auch Momente gab, wenn man mit mir unterwegs war, dass Leute mich so zurückziehen mussten. So Alter,
halt mich zurück. Du erzählst ja auch auf der Bühne, dass du ein Aggressionspotenzial, Aggressionsprobleme hast. Ja. Redest du ja auch offen drüber.
Ja.
Was löst die meisten Aggressionen bei dir aus?
Diese Frage.
Dumme Fragen.
Dumme Fragen, dumme Leute, nein. Also was ist eine gute Frage, was löst die meisten Aggressionen in mir aus? Also was oft wirklich im Straßenverkehr ist vielleicht dieses, was, ja, wenn irgendwas nicht schnell genug geht.
Oh, wenn Leute, ich hasse es, wenn Leute sich nicht entscheiden können.
Das aber wiederum auch eine ADHS-Symptomatik ist, dass man in so eine Entscheidungsparalyse fällt. Das habe ich auch beim Bäcker.
Du stehst dann manchmal und dann kannst du
Ich stehe dann vor diesem.
Ich glaube, ich habe sie.
Die nerven richtig.
Ja, ne?
Ich finde,
muss man wieder den Müll runterbringen. Quartal ist schon wieder.
Tote Ratte hier aus der Ecke.
Quartal ist schon wieder vorbei. Nee, beim Bäcker, du kannst manchmal nicht entscheiden.
Ich kann mich manchmal nicht entscheiden. Also was mich aggressiv macht, ist auch, wenn ich so ungerechtes behandelt, also wenn ich so ungerecht behandelt werde.
Ja.
Oder wenn ich das Gefühl habe, dass irgendwas nicht so funktioniert, wie ich das jetzt so.
Wie du das gerne hättest.
Oder wenn jemand was nicht schnell genug versteht.
Oder wenn bei der Comedy-Show, wenn du hostest, jemand dein Licht missachtet.
Ja, genau. So schon vielleicht so ein bisschen so eine
Respekt. Das muss man vielleicht erklären. Jeder hat
so respektlose Sachen.
Jeder Comedian hat immer eine gewisse Zeit, die auf der Bühne bleiben darf. Und wenn er ein Licht gezeigt kriegt, dann hat er noch eine Minute. Und manchmal, letztens war irgendein Comedian extern, ein älterer Mann aus Norddeutschland irgendwie. Und Jan, ich weiß nicht, wie er hieß. Der war Mitte 50. Und Jan hat dem wirklich 5 Minuten versucht, Licht zu geben.
Ja.
Und er hat es, also er hat nur so an die Wand, hat es nicht gesehen, er hat wirklich so da gestanden. Und es war ein Bombing, es war richtig schlecht.
Ja,
er hat einfach durchgezogen. Das war richtig frustrierend.
Deswegen frage ich vorher immer, beziehungsweise mach klar, das ist dir bewusst, wenn jemand Neues kommt, dass ich dann sage, okay, wenn.
Hier sind die Regeln. Ja.
Sorry.
Möchtest du noch was trinken? Nö.
Ja.
Es geht ja wieder rum, es ist Erkältungszeit. Bist du fresh, bist du fit?
Ich bin eigentlich fresh, ich habe nur irgendwas im Hals. Wahrscheinlich eine Obstfliege von dir. Was wollte ich sagen? Was total krass ist, ich weiß, wenn diese Aggression, ich lerne das in letzter Zeit so ein bisschen besser. Also ich will das ja lernen, weil ich möchte ja nicht für immer so sein.
Vor allem, weil es vor allem ja dir schadet. Oder ich kenne das ja auch in mir, wenn ich mich aufrege, das schadet ja mir.
Es schadet mir, es macht aber auch, also es schadet eigentlich nur mir. So, Leute wollen nichts mit mir zu tun haben. Mein Sohn fühlt sich unwohl mit mir, weil er sich denkt, boah, die ist unberechenbar, die rastet immer aus wegen der kleinsten Sachen. Was auch, also seit ich diese ADHS-Diagnose bekommen habe, ist das total abgefahren, weil ich irgendwie viel ruhiger geworden bin, weil ich auf einmal ich bin so ein bisschen beruhigt, als wäre irgendwas so über mich gelegt, so ist alles gut, wir kümmern. Weißt du, verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe, was du meinst. Ich habe letztens ein gutes Video dazu gesehen, wo jemand meinte, das Problem an ADHS, vor allem wenn es spät diagnostiziert ist, ist gar nicht nur das ADHS, sondern dass das ganze Leben passiert, dass du dich ja dumm fühlst, weil du Sachen nicht hinkriegst, weil du diese schlechte Impulskontrolle hast und dich fragst, warum bin ich so? Und was natürlich auch viel mit deinem Selbstwertgefühl macht.
Voll.
Was dann so Nebeneffekte zu dem reinen ADHS-Symptomatik sind. Und das ist natürlich ein Problem. Wenn du eine späte Diagnose kriegst, ist es natürlich ein Problem.
Ja, klar. Also ich finde, 41 ist ja jetzt auch schon echt lange gelebt, ne?
Wahrscheinlich, also noch nicht die Hälfte. Wahrscheinlich noch nicht mal die Hälfte.
Ja,
noch nicht mal die Hälfte.
Und dass ich dann auch so gerade das Gefühl habe, je unausgeschlafener ich bin zum Beispiel.
Oh, Schlaf ist brauche
ich. Genau, ich brauche halt mega viel Schlaf, dass wenn ich unausgeschlafen bin, dann kann ich es noch weniger kontrollieren und dann kann ich mein Nervensystem oder ich nehme, also dass ich das jetzt regelmäßig Magnesium zum Beispiel nehme, weil ich weiß, das entspannt mich und ich bin auch deutlich entspannter geworden dadurch. Auch, dass ich jetzt weiß, ich habe ADHS, ich nehme aber auch Magnesium.
Und Vitamin D jetzt wieder, ne?
Vitamin D muss ich jetzt auch wieder nehmen. Und dann irgendwann, also meine perfekte Vorstellung von mir selbst ist, ich weiß, Perfektion ist nur eine Illusion, das gibt es so gar nicht, aber so wie ich mich am wohlsten mit mir selber fühle, ist, dass ich nicht so krass immer auf so Sachen von außen so heftig reagieren muss. Also, dass ich es schaffe, die Impulse, die von außen kommen, weil das ist es ja bei ADHS. Du kannst ja, ich nehme die Welt ja anders wahr. Und ich kann das manchmal nicht filtern. Bei mir ist halt der präfrontale Kortex, diese Schranke, das, was das alles rein und raus lässt, das geht halt nicht. Die ist halt die ganze Zeit immer offen bei mir und alles kommt so rein. So,
vor allem, wenn dann du dann noch zusätzlich drauf bist, da wird die Scheune ja noch weiter aufgemacht. Also da wird der präfrontale Kortex ja wirklich einmal komplett. Was bei dir interessant ist, ich habe das ja auch schon mal zu dir gesagt, wenige Leute haben sich in meinem Leben so oft bei mir entschuldigt wie du.
Oh, fuck, ja.
Also was du hast, also diese Schranke ist häufig auf, dann passiert etwas, aber du kannst es im Nachhinein immer erkennen.
Sofort erkennen, reflektieren.
Und sich dann auch entschuldigen. Ich meine, schlimmer sind ja die Leute, wo dann noch ganz viel Narzissmus dazukommt, die das noch nicht, die gar nicht diese Selbstwahrnehmung haben, dass so etwas passiert. Ich kenne das ja auch, also gerade auch mit meinen Kindern, wenn ich dann irgendwie ungehalten bin oder was, dann kurz danach entschuldige ich mich immer oder bin so, oh Mensch, jetzt fühle ich mich nicht gut.
Entschuldigung.
Das tut mir leid, dass ich dich geschlagen habe. Aber du entschuldigst dich viel in deinem Leben, oder?
Ja, nur bei mir? Zeit nicht mehr, nur bei dir in letzter Zeit nicht mehr so viel, weil ich vielleicht ein bisschen…
Weil du ruhiger bist?
Ja, vielleicht.
Oder weil du dich jetzt nicht mehr entschuldigst?
Nee, weil… vielleicht im Moment es ein bisschen ruhiger ist generell, dass ich vielleicht gar nicht so viele äußere Kämpfe habe. Was ja, weißt du, es ist ja im Außen, es ist ja das Innere, ne? Eigentlich hast du ja im Inneren bist du ja die ganze Zeit und dann hast du im Außen irgendwelche Konflikte, das irgendwas, Reibungen und so, ne? Das
man hat so ein Stresslevel. Und es steigt an und dann kann irgendwann die kleinste Sache einen auf die Palme bringen. Deswegen bei mir, ich versuche, wenn ich es schaffe, morgens zum Sport zu gehen und danach ist mein Stresslevel schon mal um einiges weiter unten.
Ja, das ist zum Beispiel mega cool, dass du das schaffst. Ich versuche es mir jetzt gerade seit 3 Tagen, schaffe ich es nicht. Und ich möchte jetzt auch noch lernen, dass ich dann halt nicht schlecht mit mir bin, dass ich so denke, boah, warum schaffst du es jetzt nicht? Du weißt doch, dass es dir gut tut. Das ist ja das Problem. Ich weiß ja, dass es mir gut tut. Und dann gibt es irgendwas in mir, wie so eine destruktive Energie, die mich davon abhält, dass ich zum Sport gehe.
Wir werden ja von ganz vielen Dingen abgehalten, die erstmal Dopamin bereithalten, ohne irgendwelchen Aufwand, Handy,
stimmt, irgendwas das hast checken. Das hast du schon mal
genau.
gesagt, ne?
Also warum wir süchtig werden, ist ja, dass wir Dopamin kriegen, ohne was dafür zu tun. Und wir wollen Dopamin haben. Also vor allen Dingen Leute, die ADHS haben.
Ja, deswegen ist vielleicht dieser Sport, das habe ich nämlich auch gedacht, was hält mich denn davon ab, zum Sport zu gehen? Und ich mal so denke, alleine der Weg dahin, die Tasche zu packen, was packe ich da alles rein? Was ziehe ich an? Jetzt ist es wieder kälter draußen. Ich will eigentlich mit dem Fahrrad fahren. Ich will nicht groß Klamotten mit, weißt du so. Und dann muss ich dann aber doch da duschen. Ich habe keinen Bock, da zu duschen. Das sind dann so viele Sachen.
Man muss halt echt, wenn man Routinen schaffen will, Hürden auch abbauen. Ja. Weil die kleinste Sache, was dann könnte es manchmal sein, ich habe einen Workout-Plan zu Hause, dann funktioniert es. Oder das Gym ist 5 Minuten näher oder ich kann zu Fuß dahin gehen. Dann reicht das schon, aber wenn ich jedes Mal irgendwie eine halbe Stunde fahren muss oder packen muss.
Es ist noch nicht mal eine halbe Stunde, es ist 7 Minuten mit dem Fahrrad.
Naja, aber es ist ja anfangs, bis irgendwann die Routine kommt, wo dir das dann wahrscheinlich irgendwann egal ist, weil du es auch haben willst. Aber am Anfang musst du es irgendwie erstmal schaffen. Deswegen sagt man ja auch, wenn man Routinen aufbaut, irgendwie immer ganz klein. Zum Beispiel, ich kenne das auch mit Schreiben. Dann nimmt man sich vor, eine Stunde am Tag schreiben, anstatt zu sagen 10 Minuten.
Ja.
Und dann schaffe ich das aber jeden Tag. Und wenn ich dann schon mal 10 Minuten dabei bin, dann schreibe ich vielleicht mehr. Aber eine Stunde, dann mache ich 3 Tage am Stück nicht die Stunde und dann bin ich unzufrieden und dann höre ich ganz auf.
Und was ist, mir kommt gerade die Idee, mein Fitnessstudio bietet das an, dass ich vor Ort
dass sie dich abholen.
dass ich einen Schrank mieten kann.
Ja.
In dem Schrank habe ich dann meine ganzen Sachen. Das heißt.
Hast schon mal ein paar Hürden abgebaut.
Das ist doch mal eine Überlegung. Dann kann ich mit den Straßenklamotten dahin gehen.
Genau.
Muss ich mich nur umziehen und habe dann.
Ja. Sehr gut.
Toll. Ja,
das sehr gut. Das ist richtig therapeutisch hier.
Kannst du das kostet aber dann auch wieder extra, ne, im Monat.
Aber dafür gehst du dann wenigstens hin. Oder du zahlst, ohne hinzugehen. Das ist noch teurer.
Ich zahle einfach. Ich habe einfach so ein Storage Room im Fitnessstudio und habe einfach meine Produkte ausgelagert, für die ich zu Hause keinen Platz habe.
Und dann gehst du irgendwann dahin, weil du keine frische Wäsche mehr hast. Und ich will gar keinen Sport machen. Ich brauche nur frische, ich habe keine Unterhosen mehr.
Ich brauche nur was aus dem Schrank, für die ich 10 Euro im Monat bezahle.
Lässt du da irgendwie einen Käse liegen oder irgendwas verschimmelt? Hast du da?
Ja, aber das stimmt schon, die Hürden abschaffen.
Hürden abschaffen, ja.
Genau, nochmal ganz kurz zurück zu der Thematik, wie ich erkannt habe, dass ich eine Suchtthematik habe in meiner Therapie.
Ich wollte gleich, ja,
dass,
gerne.
Dass ich da nämlich auch mich damit auseinandergesetzt habe, weil die Person, die hat mir auch, irgendwie hat sie mir am Ende auch Hürden abgeschafft. Die hat mir
Therapeutin.
Meine Therapeutin, ja. Das halt, sie hat das halt super sanft mit mir gemacht.
Hätte wahrscheinlich, wie hättest du damals reagiert, wenn sie gesagt hätte so, Frau Boganski, Sie müssen jetzt aufhören. Das geht nicht, sonst können Sie nicht mehr wiederkommen.
Dann
hätte
sie gesagt, genau.
Tschüss.
Ja, dann hätte ich gesagt, ciao. Ja, dann halt nicht, du Fotze, Alter. Verpiss dich doch.
Ich bin letztens auf der Straße gelaufen und habe geredet mit einer Person und meinte so eine Fotze. Und dann laufen wir gerade an der Frau vorbei, die da saß und die dreht sich die so schockiert umgedreht. Und dann habe ich mich bei ihr entschuldigt. Ich so, Entschuldigung. Aber im Nachhinein habe ich dann gedacht, nicht, dass sie jetzt gedacht hat, dass ich das zu ihr gesagt habe, dass sie sich deswegen.
Und dass du dich deshalb auch entschuldigt hast.
Dass ich mich deshalb entschuldigt habe, tut mir leid.
Ja, es ist schon auch ein harsches Wort.
Ist ein hartes Wort, aber manchmal ist es das perfekte Wort. Ja. Manchmal gibt es kein besseres Wort.
Manchmal gibt es auch kein besseres Wort dafür.
Auf aber sie Fall. Hat dich sanft rangeführt.
Sie hat mich da sanft rangeführt und das war total schön, weil dann hat sie die Hürden abgebaut. Dann hat sie auch, durch sie habe ich auch diese Klinik gefunden, in der ich dann war. Und die hat das quasi alles mit mir so begleitet. Die hat mir dann auch dieses Schreiben geschrieben, dass ich in diese Klinik so ein Empfehlungsschreiben, weil da super lange Wartelisten und so, dass sie mich dann
gerade auch so administrative Dinge dann tun, das forget it, ne? Jetzt irgendwie jetzt einen Antrag ausfüllen, sowas zu bekommen, das schaffst du ja alles nicht, wenn du in der Sucht bist.
Ja, obwohl da habe ich eigentlich immer ganz gut,
ja?
da ist wieder so eine Inselbegabung bei mir. Das
hast du deine Steuererklärung eigentlich?
Ja, habe ich geschafft.
Ja, wir waren ja schon mal, wir haben den Podcast verschoben um eine Woche oder zwei Wochen, ja. Weil die Steuererklärung gemacht werden musste.
Genau, aber ich habe es geschafft. Ich habe es sogar noch vor dem Termin geschafft.
Es gibt doch, ich finde es, zu wenigen Situationen fühlt man sich besser, als wenn man solche Dinge gemacht hat, oder? Wenn man so einen Scheiß erledigt hat. Danach fühlt man sich so gut.
Ja, ich habe mich gut gefühlt, dachte aber, Mensch, ich hätte doch noch mal ein bisschen mehr irgendwo angeben müssen, dass ich noch weniger bezahle.
Nein. Noch mehr Kosten. Aber dann anonyme Alkoholiker oder NA, Anonymous.
Narcotics Anonymous.
Narcotics Anonymous, hast du dann wirklich durchgeführt? Du warst da lange, ne?
Ja, ich war da lange. Also das Ding ist halt, dass ich vorher, bevor ich in die Klinik gegangen bin, schon ein paar Mal so Gruppen aufgesucht hatte. Weil das halt das Konzept von dieser Klinik war. Das ist so eine Klinik im Allgäu, die auch mit dem Konzept von den Selbsthilfegruppen, von den anonymen Alkoholikern arbeitet, diese 12 Schritte und so. Mhm. Deswegen war es halt gut, dass sie gesagt haben, es ist wichtig, dass sie vorher mal gucken, wie das funktioniert, dass sie dann auch wissen, wie es funktioniert, wenn sie in die Klinik kommen. Deswegen war ich auch schon mal ein paar Mal bei so Meetings. Und das war eigentlich ganz interessant.
Und
da. Das war ganz interessant. Und ich musste halt auch immer, bevor ich in die Klinik gegangen bin, hatte ich so eine Therapeutin, die war mir zugeschrieben, mit der musste ich einmal in der Woche telefonieren. Und dann hat die, weiß ich noch, dass sie mich irgendwann mal gefragt hat am Telefon. Sie so, ja, wie steht's denn heute mit ihrem Suchtdruck? Und ich so, hä?
Kanntest den Begriff gar nicht.
Ich kannte dieses verfickte Wort nicht, Alter. Suchtdruck? Ich so, was ist das denn? Das habe ich, Entschuldigung. Und ich war so richtig, ich habe mich so echauffiert, weil ich so gesagt habe.
Schon wieder getriggert, ja.
Ja, weil ich wirklich so dachte, hä, entschuldigen Sie mal bitte, was denken Sie da? Ich bin jetzt auch nicht irgendwie so, und habe mich halt so erhoben darüber. Und sie so, naja, aber wenn Sie jetzt in den Club gehen, und sie dürfen nicht trinken, also so halt, ne? Sie hat mir das dann erstmal so erklärt und so, und dann musste ich das auch erstmal für mich, das war auch schwierig, das auch ja überhaupt erstmal zu akzeptieren, ne?
Hast du heute noch Suchtdruck?
Ja, auf jeden Fall.
Ja?
Ja.
In was für Situationen?
Unterschiedliche Situationen. Manchmal, wenn ich, also Einsamkeit, nee, aber ich, also so das Gefühl von Einsamkeit ist schon Das ist schon auch.
Dann will man die Leere füllen.
Ja, ja, genau, ja. So die Leere füllen oder wenn ich irgendwie, ich fühle mich manchmal so innerlich so aufgewühlt, so aufge, ich weiß nicht, was es ist, ich bin immer so getrieben und die ganze Zeit immer so,
Anxiety, so.
Ja, es ist Anxiety, ja. I don't know. Ich versuche das Gefühl gerade so,
Aber ich, lustigerweise habe ich genau verstanden, was du meinst.
Es ist Anxiety.
So, wie, so ein bisschen dieses Gefühl, wie wenn man irgendwie 3 Dosen Red Bull gerade getrunken hat. So
ja,
ein bisschen
oder
so,
zu viel Kaffee oder
genau, sehr viel.
Als würden so komische, harte Materialien aneinander reiben.
Ja.
Weißt du?
Das weiß ich jetzt nicht so, aber die anderen,
Metall. Mit diesem, das so, so.
So Metall oder so? Oder?
Ja, so Metall. Metall reibt aneinander.
Das ist auf jeden Fall nicht schön. Metall aneinander reibt. Ist nicht schön. Aber so weich, nicht auf, also so.
Nee, so hart.
So auf, so
und
mit
so
viel
schwarz.
Druck. Okay.
So, boah, krass, so Granit.
Okay, Frau Burkhardt, ich fange gleich an mitzuschreiben.
Ja. Granit, es ist kalt, es reibt. Ah, und es macht so ein Geräusch. Wow, alle so okay.
So fuck. Mit Nagel über die Tafel oder sowas.
Auch. Nee, ach, das macht mir gar nicht.
Das macht dir nichts. Okay, dann bist du echt krank, wenn ich das nicht mache.
Das macht mir nichts. Das regt mich immer am meisten auf, dass die Leute, denen das was macht, dass die dann immer so kollektiv so,
das musst du ja auch.
Hör auf!
Wieso kannst du mein Leid nicht spüren?
Ja.
Aber, okay. So,
also dann ist der Suchtdruck, genau.
Hattest du eigentlich, okay, du bist jetzt nüchtern seit fast zehn Jahren, hattest du Rückfälle auf deinem Weg, nüchtern zu werden? Nee. Oder hast du wirklich Angst? Ja, ich auch nicht. Also bisher, Klopfer Volz, aber ich habe wirklich dieser Tag, wo ich gesagt, ich höre jetzt auf. Ich hatte auch so einen Tag, wo ich wusste, ich will aufhören und habe davor nochmal richtig Gas gegeben, also die Wochen davor nochmal richtig Gas gegeben. Aber seit dem Tag habe ich nichts mehr angefasst, ja.
Bisher, außer Pilze.
Genau, außer Pilze, ja.
Und nein, aber.
Nee, außer Pilze, zweimal habe ich Pilze genommen. Ayahuasca, was natürlich für mich Teil war des Nüchternwerdens therapeutisch, kann man jetzt drüber streiten, ob das eine Droge ist oder nicht, ist auf jeden Fall nichts, was irgendeinen Suchtdruck in mir auslöst, weil das…
Geil, ich muss mal wieder Ayahuasca nehmen.
Ich muss
mal
wieder Ayahuasca ballern. Nee. Obwohl es ja Leute gibt, die irgendwie für mich sind psychedelische Substanzen auch sehr anstrengend einfach. Das ist jetzt nicht Sorglosigkeit, sondern wirklich tief rein ins Trauma. Aber interessant, dass du, aber, also ja, das ist ja etwas, was uns wahrscheinlich unser ganzes Leben begleiten wird, immer wieder Suchtdruck zu haben.
Ja, also es ist auf jeden Fall, also ich erkenne ja auch dieses, dass ich schon glaube, dass das alles wirklich was mit dem ADHS zu tun hat, dass dieses impulsive Handeln, dass sich ja meine Sucht und mein Druck ja auch verlagert und dass ich zum Beispiel auch dann Shopping, also dass ich halt so Impulseinkäufe mache, dass ich
Klamotten oder?
Ja, keine Ahnung, oder irgendein Kosmetikprodukt, du siehst ja, wie gut meine Haut ist, mit über, du so
Sagst du eigentlich mit so von 9 Jahren, als du noch in der Sucht warst, siehst du heute fresher aus als damals?
Definitiv.
Das ist auch krass, die regenerative Funktion des Körpers. Es ist krass, wie man, genau, wie die Zellen sich regenerieren und man irgendwie besser wieder mehr strahlt. Also wenn ich Bilder auch von damals sehe, ist es schon ein bisschen leer alles und
also
die Augen vor allem.
Ich habe auch echt krass, meine Haut war auch richtig schlimm und so. Durch den Alkohol und so, ich habe auch Neurodermitis, das habe ich gar nicht mehr jetzt. Also meine Haut war richtig schlecht. Letztens wirklich so Fotos gesehen von mir und dann habe ich auch immer so ganz kurze Haare getragen, so richtig, richtig kurze Haare, so als es mir so richtig schlimm ging, sah ich irgendwie, ich sah so, so schlecht aus.
Wie Christiane F.
Ja, aber so richtig so offensichtlich richtig schlecht, wo ich manchmal denke, hat das niemand gesehen oder hat niemand was, also haben die das gesehen, aber niemand hat was gesagt.
Ich glaube, niemand hat sich getraut, dir das zu sagen. Weil du ihn wahrscheinlich in die Fresse gehauen hättest.
Ja.
Mir haben das schon manchmal Leute gesagt, oder jetzt auch im Nachhinein Leute gesagt, dass ich jetzt gesünder aussehe als damals.
Ja, aber dass diese Impulskäufe zum Beispiel zurück, mit dass ich beobachte, dass die zum Beispiel oft abends sind, also kurz bevor ich schlafe.
Nach Auftritten?
Ja. dass ich wahrscheinlich auch verstehe, dass ich vielleicht, eigentlich wäre es, ich bin ja auch Single, ich bin ja, es soll jetzt nicht so mitleidig sich anhören oder so, aber dass ich schon, glaube ich, auch manchmal das Gefühl habe, dass mir vielleicht auch jemand, also dass mir das einfach auch fehlt, dass vielleicht jemand für mich da ist. So, dass, dass dieser Suchtdruck in dem Moment, dass ich vielleicht jetzt nicht was trinke, um das Gefühl wegzumachen oder was nehme, sondern ich kaufe halt was.
Letztendlich im Körper geschieht ja was Ähnliches. Also Dopamin wird vor allem ausgeschüttet bei neuen Dingen und was shoppen ist ja erstmal was Neues. Ja,
genau. Dass ich vorm Schlafen dann nochmal, ich brauche nochmal kurz ein bisschen Dopamin.
Ja.
Dann wache ich manchmal auf am Morgen.
Was habe ich denn da bestellt?
Ja, ich weiß manchmal, ich so, krass, was habe ich denn, hä? Also es ist dann wie so ein, wie in so einem Zustand.
Muss man vielleicht noch dazu sagen, die meisten Leute, die zuhören und zusehen, sind nicht Comedians. Man ist, wenn man so einen Abend hatte und vielleicht ein, sogar zwei oder drei Shows moderiert hat, man ist schon noch ziemlich aufgewühlt danach.
Ja, man ist schon auch ein bisschen aufgewühlt. Das ist schon auch viel Adrenalin, was man dann
Adrenalin
hat.
Adrenalin und Dopamin. Vielleicht auch einer der Gründe, warum wir das machen.
How dare you?
Schon auch Ersatzdroge. Aber es wird besser. Also aber natürlich ist man, danach sofort schlafen zu gehen, ist schwierig. Da ist man schon noch ein bisschen aufgewühlt.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das Einzige, was ich immer noch mache, ist halt, ich rauche halt. Da musste ich jetzt auch gerade vorhin an dich denken. Du rauchst ja nicht mehr, du hast ja auch
aufgehört. Ich habe lustigerweise, ich habe genau mit allem aufgehört und dann eigentlich mit Rauchen angefangen.
Ja.
Was gar nicht so untypisch ist. Aber ich war auch nie ein guter Raucher. Erstens, so wenn man in meinem Alter.
Stimmt, sah auch immer richtig scheiße
genau,
aus.
Wenn man in meinem Alter anfängt zu rauchen, ich sah halt aus wie so ein Teenager vor, der irgendwie so mit 13 irgendwie so.
Du hast die Kippe auch immer so komisch gehalten.
Genau.
Stimmt. So.
Henning Wechsler meinte mal zu mir, du rauchst wie so ein Schauspieler. Was so einer, der rauchen muss für die Rolle, aber gar nicht raucht.
Du rauchst wie so ein Schauspieler, der uns zeigt, wie man raucht. Der spielt, wie man raucht.
Das sah nicht lässig aus, wie ich geraucht habe.
Nee, im Gegensatz zu mir. Und das ist wahrscheinlich das Einzige noch, was.
Und was ich nicht konnte, dieses Nikotin, die ersten zwei Zigaretten, also ich war richtig drauf. Also ich hatte richtigen Nikotinflash.
Ja, das ist auch krass, das stimmt schon.
Also richtig. Also von daher, ich war kein guter Raucher. Und jetzt, bei Rauchen habe ich ganz wenig Suchtdruck. Aber das ja, offensichtlich sieht man ja bei dir, es ist eine der schwierigsten Substanzen aufzuhören.
Ja, ich habe auch, bei mir ist es halt so, ich rauche abends immer nur, ich rauche nicht tagsüber.
Ach echt? Nicht zum, also nach dem Aufstehen oder na, Kaffee
um
morgens?
Gottes Willen.
Ach echt?
Gibt
ja ganz, ganz viele, die so zum Kaffee morgens.
Nee, da bin ich so, gar nicht. Das finde ich so widerlich, tagsüber zu rauchen. Mache ich überhaupt nicht. Mache immer nur, sobald es dunkel, also so nach einer Show oder so rauche ich eigentlich, ne?
Ja.
Manchmal, jetzt hat sich ein bisschen eingebürgert, dass ich auch mal vor einer Show rauche.
Ja.
Aber ich will das schon auch, ich will das definitiv, das sehe ich auch, ich sehe da auch die Verbindung mit, wenn ich jetzt mit dem Sport, sobald ich jetzt den Schrank aktiviert habe, dass auch die Verbindung mit dem Rauchen und dem Sport, also ich würde schon gerne auch ein bisschen gesünder, noch gesünder leben.
Ja, das hilft, dieses beim Sport noch mehr irgendwie, man kriegt ja noch mehr Körpergefühl auch, weil du auch merkst, du hörst auch etwas auf, weil du irgendwie zum Sport gehen willst. Und merkst du vielleicht auf einmal, nee, ich höre jetzt nicht auf zu rauchen, weil ich aufhören muss, sondern ich will eigentlich morgen Sport machen, dann huste ich und dann kann ich irgendwie nicht so geil Sport machen.
Ja, kann ich nicht so geil performen auf dem Stairmaster.
Du machst so richtig Fitnessstudio.
Ich mache richtig Fitnessstudio. Wie sich das gehört für eine Frau über 40.
Ü 40.
Ü 40 Lady.
Ich fühle mich ja noch nicht mal bei Ü 30 Party angesprochen. Ach. Aber ich mache auch keine Party. Machst du noch Party?
Ich hatte letztens mal wieder eine Party. Das war die, da hat der Felix Lobrecht sein All You Can Eat aufgezeichnet. Ja, ja. Und danach hat er so eine kleine Aftershow-Party gemacht.
Am Freitag.
Freitag im Monarch vor zwei Wochen oder so. Und dann war ich da, durfte ich da sein. Danke nochmal an dieser Stelle.
Danke, Felix.
Danke, Felix, dass ich da auf deiner Party sein durfte. Und da habe ich mal wieder getanzt. Und da habe ich gemerkt, wie geil ist denn das? Ich habe so Bock, einfach zu tanzen. Und ich habe natürlich auch an dem Abend bestimmt so 5 alkoholfreie Bier getrunken.
Du, ich kenne das auch. antialkoholische Getränke konsumiere ich viel.
Ja,
ich trinke
genau.
Auch viel Cola, ich trinke viel Also bei mir, was bei dir das Rauchen ist, ist bei mir Koffein. Ich will demnächst mal probieren, einen Monat ohne Koffein zu machen.
Oh mein Gott.
Ja, weil ich trinke halt auch, ich hole mir dann auch im Comedy Flash noch einen, im Comedy Flash gibt es keinen Red Bull, aber im
aber so einen anderen.
Ja, den habe ich noch nie probiert.
Hast du noch nicht, Digga? Nee. Der ist geil.
Ballert gut. Monster Energy.
Nee, ist nicht Monster Energy, sondern so ein schwarzer.
Ich weiß nicht, ist auch egal.
Auf jeden Fall, das ist aber auch mit dem Energy Drink, muss ich wirklich aufpassen. Also
ja,
ich kann.
Das macht richtig Bock, ne?
Ja, also ich gucke schon, dass ich nicht vor einem Auftritt Energy trinke, weil wenn ich, du weißt, du kennst mich ja, du weißt ja, wie ich abgehe, ja, wenn ich ein Energy getrunken habe, oder? Auf ja. Red Bull, wenn ich moderiere auf Red Bull.
Kann ich mir, ich habe noch nie so bewusst drauf geachtet, okay, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen.
Das ist schon manchmal ganz schön krass.
Das ist ein bisschen überfordernd für die Zuschauer manchmal, ist, so, ja, so zum Warm-up direkt.
Wie so eine Maschinenpistole und bin dann völlig on fire.
Weil jetzt gleich meine Kinder nach Hause kommen, hast du denn noch was? Komm, dein Instagram, Christina Boganski, findet man dich?
Ja, man findet mich, Boganski_BOGANSKY_ Bogansky.
Ich pack's auch nochmal in die Shownotes.
In
die Shownotes packe ich es auch nochmal rein. Christina, danke dir für dieses offene Gespräch.
Danke, dass du mich eingeladen hast. Da habe ich gerne mich selber eingeladen.
Nee, hast du, also es haben sich schon andere Leute ins Spiel gebracht, die ich trotzdem nicht einlade.
Oh, danke schön.
Also ich, genau, das ist mir schon wichtig und lass mir da auch nicht reinreden oder dass ich, dass wenn einer sagt so, lad mich doch mal ein, dann sage ich auch nein.
Ja, nee.
Nee.
Wenn's,
das ist mir dann zu wichtig, ne? Das Projekt, ja.
Cool, also vielen Dank. Ich wünsche dir auch wirklich auch weiterhin sehr viel Erfolg.
Danke dir.
Mit deinen Projekten.
Das ist so richtig förmlich nochmal. Tschüss, Christian.
Vielen Dank, alles Gute.
Wir melden uns bei Ihnen.